Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei. Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Und auch an diesem 8. September gibt es dann unterdessen auf Radio Frei. Ich begrüße euch, mein Name ist Marie. Die nächsten 2 Stunden verbringen wir zusammen. Naja, das ist jetzt ein bisschen viel gesagt. Auf jeden Fall bin ich die nächsten 2 Stunden hier im Studio und versuche für euch interessante, angenehme, nachdenkenswerte, ganz unterschiedliche Dinge zu präsentieren. Es sind so viele verschiedene, dass ich mir tatsächlich das erste Mal, ich weiß gar nicht, warum ich das bisher noch nie gemacht habe, die einzelnen Teile auf Zettel geschrieben habe und die gerade vor mir auf dem Tisch sortiere. Was passt gut wohin? Was darf ich wann wie nicht vergessen? Was ist gut vor wem und so? Denn es ist viel los. Diese Sendung wird sehr kulturell geprägt sein, neben den üblichen und gewohnten Dienstagsrubriken wie dem Kulturfragment und einer neuen und aber auch letzten Widerstandsgeschichte aus Thüringen gibt es zum einen eine neue Rubrik, die heute Einzug findet. Ich mag sie sehr, bin gespannt, wie sie sich so im Sendungsgewand macht und möchte noch nicht mehr verraten. Ansonsten ein langes Gespräch mit Daniela vom Kulturquartier Erfurt über das Festival dieses Jahr. Es startet nämlich am Wochenende. Und wir erfahren mehr über die Denkmaltage. Auch die starten direkt heute. Und was es damit auf sich hat, hat Reino für uns herausgefunden. Er war nämlich in der Schottenkirche zur Pressekonferenz. Irgendwie fühlt sich's gerade komisch an, gar nichts zu Sachsen-Anhalt zu machen. Und auf der anderen Seite irgendwie auch schön. Zerrissenheiten gehören dieser Tage dazu, habe ich das Gefühl. So oder so hoffe ich, die nächsten 2 Stunden werden gut für uns. Wir starten mit Musik und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Thank you. Heute ist der 8. September und heute werden zum 33. Mal die Erfurter Denkmaltage eröffnet. Sie stehen in diesem Jahr unter dem Motto Netzwerke, Orte verbinden. Und bis zum 13. September gibt es ein umfangreiches Programm mit über 150 verschiedenen Veranstaltungen ganz unterschiedlicher Art. Es gibt Vorträge, Führungen, Spaziergänge, Ausstellungen oder einfach halt, dass Denkmale offen sind und man reingehen kann. Die offizielle Eröffnung findet heute 18.30 Uhr in der Schottenkirche statt. Also wenn ihr die Wiederholung hört, könnt ihr es gerade noch schaffen, hinzugehen, wenn ihr Lust habt. Und gleichzeitig wird auch in der Schottenkirche eine Ausstellung eröffnet, die den Titel trägt Umnutzung der Schottenkirche, Entwürfe für eine ökumenische Jugendkirche. Am vergangenen Donnerstag wurden in der Schottenkirche einerseits die Denkmaltage im Überblick vorgestellt und andererseits ihre Verbindung zur Schottenkirche präsentiert. Diese Vorinformationen hat mein Kollege Reino sich eingeholt. Er war dort und hat mir diesen Bericht mitgebracht.
Das war schon sehr interessant, was da in dieser Vorstellung in der Schottenkirche am vergangenen Donnerstag erläutert wurde, was bei den Erfurter Denkmaltagen in diesem Jahr alles angeboten wird und vor allen Dingen, wie die Verbindung zur Schottenkirche ist zwischen Denkmaltagen einerseits und Schottenkirche andererseits. Eingeleitet wurde das Ganze von Professor Dr. Marc Escherich, dem Abteilungsleiter für Denkmalschutz bei der Stadtverwaltung, die im Bauamt angesiedelt ist.
Wir versuchen ja immer irgendwie Anschlusspunkte auch zu finden für dieses vielleicht für den einen oder anderen etwas sperrige Thema Denkmale, weil wir denken, das ist wichtig, wie andere Institutionen, staatliche Institutionen, Archive, Museen und so weiter, geht es ja, glaube ich, doch zunehmend auch darum, Anschlussmöglichkeiten in alle möglichen Bereiche der Gesellschaft herzustellen, zumindest anzubieten. Und deswegen versuchen wir immer aktuelle Diskurse, die in der Luft liegen, nicht nur in Erfurt, auch sagen wir mal, in Gesamtdeutschland, sozusagen als Schwerpunkte auszudifferenzieren. Das war in den vergangenen Jahren auch das Thema zum Beispiel Klimaschutz und Denkmalschutz oder vor zwei Jahren das Thema des Bauen im Bestand, was in der Architektur und in der Bauwesensszene eine ganz sozusagen aktuelle Nummer ist, die Bauwende, ressourcenschonendes Bauen, da also eine Verbindung herzustellen. Und dieses Jahr haben wir gewissermaßen als Schwerpunktthema diese Frage der Kirchengebäudezukunft versucht rauszuarbeiten. Und ausschlaggebend war auch ein bisschen die katholische Kirche in Erfurt, die, ich würde mal sagen, das Thema, das gibt es ja schon lange, dass die, dass man die Kirchengebäude, dass sie auch zur Last werden in der Unterhaltung. Das wissen wir schon seit, weiß ich nicht, im ländlichen Raum, schon seit den 1980er Jahren wahrscheinlich. Aber es war eigentlich bis jetzt noch nie so in die Stadt Erfurt gekommen, das Thema. Und die katholische Kirche Erfurts hat ja hat einen innergemeindlichen Prozess hinter sich gebracht, wo sie sich klar darüber geworden ist, dass sie nicht alle denkmalgeschützten oder auch nicht denkmalgeschützten Kirchengebäude so weiter betreiben, gottesdienstlich betreiben kann, wie das bisher der Fall ist. Und das war dann eigentlich für uns auch der Anlass, diesen ja, einen gewissen Schwerpunkt in den Denkmaltagen auf dieser Frage der Kirchenzukunft auszubilden. Dankenswerterweise haben wir dann einen ganz tollen Kooperationspartner in der katholischen Innenstadtgemeinde Erfurts gefunden, die diesen Prozess also nicht nur sozusagen für sich sozusagen durchschreitet, sondern eben auch öffentlich mittlerweile gemacht hat, dass sozusagen diese Frage der Zukunft der Kirchengebäude als Kulturgut letztendlich auch nicht nur eine kirchliche Frage ist, sondern das sind sozusagen größere Kreise gefragt und auch aufgerufen. Und diese Offenheit haben wir jetzt als Erfurter Denkmaltage auch aufgenommen und haben diesen Schwerpunkt gesetzt in Form von vielleicht ein bisschen mehr Kirchen, die geöffnet sind, die zu besichtigen sind, und aber mit einem regelrechten Programm, mit einem zentralen Ort in der Schottenkirche, sodass wir also hier die Eröffnungsveranstaltung der Denkmaltage am Dienstagabend hier machen werden. Es wird am Mittwoch wird es eine kunsthistorische Führung zur Geschichte der Schottenkirche geben, einen Vortrag der Deutschen Stiftung Denkmalschutz hier, aber dann auch am Donnerstagabend wird das Thüringer Denkmalnetzwerk mit uns hier eine Fachpodiumveranstaltung zur Frage machen, wie viele Kirchen können wir uns noch leisten.
Aber wie die Ausgangssituation eigentlich ist, das betraf ja in erster Linie die katholische Kirchengemeinde. Sebastian Ulbrich vom Kirchenvorstand der katholischen Innenstadtgemeinde St. Laurentius hat diese Ausgangssituation dargestellt und vor allen Dingen den Prozess, der dazu geführt hat, dass nun 4 Kirchen aus der Nutzung genommen werden.
Für die katholische Innenstadtpfarrei St. Laurentius sitze ich hier, wie gesagt, vom Kirchenvorstand, weil wir uns eben 2024 auf den Weg gemacht haben als Pfarrei, weil wir gemerkt haben, wir geben über 56% unseres Jahresbudgets aus für Erhaltung von Stein und Fach für unsere Gebäude in der Innenstadtpfarrei. Wir haben gemerkt, wir können das noch 5-6 Jahre lang machen, dann wären wir pleite. Und deswegen haben wir einen Prozess gestartet, sehr partizipativ in der Innenstadtpfarrei. Wie viele Gebäude brauchen wir noch? Wie viele Kirchen können wir uns leisten? Und wie wollen wir gemeinsam als Verein in die Zukunft gehen? Am Ende dieses Prozesses stand eben dann zu Beginn des letzten Jahres der Beschluss des Kirchenvorstands nach vielen Konsultationen mit der Stadt, mit dem Bistum, aber auch mit der Pfarrei, dass wir 4 Kirchen ab dem Ende des Kirchenjahres, also ab Christkönig, Erster Advent dann eben nicht mehr nutzen werden. Das ist, wie gesagt, die Schottenkirche, die St. Martini-Kirche, die Kruziskirche und die St. Georgskirche. Und der Prozess ist sehr schmerzhaft für viele Gläubige bei uns. Es gibt Gläubige, die sind in den Kirchen getauft worden, gefirmt worden, die haben dort geheiratet. Jetzt geht da eine Ära zu Ende, aber eben am Ende auch von vielen die Einsicht, dass wir diesen Prozess uns stellen müssen. Die katholische Kirche verliert pro Jahr 2,5% ihrer Mitglieder. Da sind wir in Erfurt genau im Bundesdurchschnitt. Also das ist bei uns auch so. Und wir müssen eben darauf reagieren, dass wir mit den Mitteln, die wir haben, auch das erhalten können, was wir auch erhalten wollen, aber auch können. Und gleichzeitig mit dem Beschluss haben wir aber auch festgelegt, wir wollen für alle 4 Kirchen eine gute Nachnutzung finden. Zum einen, weil wir wissen, 3 von 4 Kirchen haben einen Denkmalschutz, sind älter als 500 Jahre, gehören zum Stadtbild, gehören auch zur Identität von der Stadt Erfurt. Deswegen wir auch froh sind, dass wir sehr schnell auch den Draht gefunden haben zur Denkmalschutzbehörde, auch zur Stadt Erfurt, zu vielen anderen Playern in Thüringen, die auch Interesse haben, wie können wir die Kirchen erhalten, aber wie können wir sie auch so nachnutzen, dass auch Menschen wieder reingehen können, dass sie nicht zu ist, auch wenn erstmal der Beschluss heißt, sie werden erstmal nicht mehr genutzt, also Verkehrssicherungspflicht, bis wir wissen, was passiert mit den Kirchen. Aber wir haben natürlich auch eine Verantwortung in der Stadt Erfurt und deswegen sind wir sehr stolz, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt wirklich für alle der 4 Kirchen zumindest eine konkrete Idee haben, wo wir gerade verhandeln mit Nachnutzern, wie können wir die Gebäude erhalten. Und das ist auch für uns überraschend. Wir haben gedacht, es dauert vielleicht 3, 4 Jahre, bis man jemanden findet. Aber wir sind dort relativ gut, was sicherlich auch der Standortvorteil einer Landeshauptstadt bedeutet, was auch ein Altstadtensemble ist, was auch UNESCO bedeutet. Wir sind eben da auch wirklich eine ganz, ganz tolle Stadt, auf die wir stolz sein können. Und deswegen sind wir da relativ weit. Und dann hat sich auch die Anfrage gefreut von der Denkmalschutzbehörde, dass wir eben auch für die Denkmaltage eingeplant sind, hier als Kooperationspartner mit auftreten dürfen, um eben auch zu zeigen, dass diese Prozesse auch partizipativ möglich sind. Wir haben als Innenstadtpfarrei im Moment eine konkrete Anfrage aus Österreich. Wir werden im Oktober eine große Delegation bekommen aus Salzburg, die von uns lernen wollen. Wie gehen wir diese Prozesse an? Weil auch Österreich wird irgendwann diesen Prozess durchmachen. Weniger Gläubige, viel zu viele Kirchen sozusagen. Und die werden uns besuchen. Wir überlegen jetzt, was können wir mit denen machen? Und ich habe gefragt, warum kommen die denn? Dann haben die gesagt, naja, ihr seid einer der ganz wenigen Prozesse, die wir europaweit gesucht haben, die das Ganze partizipativ angegangen sind und die auch so einen Prozess aus dem Ehrenamt heraus gestartet haben, nach oben getragen haben und jetzt durchziehen. Ganz viele Prozesse dieser Kirchenschließungen entstehen von oben, weil zum Beispiel eine Diözese sagt, wir haben festgestellt beim Rechnen, wir haben zu viele Gebäude. Liebe Gemeinde, macht euch Gedanken, 30% müssen weg. Da hat man einen ganz anderen Druck. Wir haben ja gemerkt, wir haben in 3, 4 Jahren ein großes Problem. Wir gehen es jetzt an, sodass wir eben nicht in das große Problem kommen. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Und er wird auch mitgetragen von der Pfarrei. Wenn man die Gläubigen, wir haben die Gläubigen informiert in 24, dass wir das vorhaben, dass wir an die Sache rangehen müssen. Und man kann sagen, 95% aller haben gesagt, super, das ist wichtig. Natürlich wissen wir darum, macht Kirchen zu, aber nicht meine. Dass es jetzt 4 sind in der im Rechnen, dass es jetzt 4 sind, auch in der Entscheidung, was wir tun, hat natürlich viele überrascht. Der Schmerz ist natürlich sehr groß, aber wir hoffen eben auch, dass wenn wir gute Nachnutzungen finden, ob katholisch oder auch anders, dass man eben dort auch Wunden schließen oder Wunden heilen kann, weil man eben weiß, ich kann da noch mal rein. Oder wenn es eine christliche Nachnutzung ist, vielleicht kann mein Requiem dann noch gefeiert werden, auch wenn es keine katholische Kirche in der Nutzung mehr ist. Das sind eben gerade Sachen, wo wir sagen, und dann nutzen wir eben auch gerne die Aufmerksamkeit, die wir eben auch hatten durch den Prozess. Vielleicht haben Sie gehört, wir haben was bei kleinanzeigen.de reingestellt, was eine riesige bundesweite Berichterstattung zur Folge hatte. Aber um uns eben auch gut nach vorne zu bringen. Aber was ich sagen kann, wir überlegen als Kirche und auch als Pfarrgemeinde in der St. Martini-Kirche hinterm Dom ein Kolumbarium zu bauen. Wir haben festgestellt, dass der Bedarf da ist. Wir haben festgestellt, dass auch das auf positive Resonanz stößt. Wir haben mit der Fachhochschule ebenso ein Fachsemester gestaltet, wo Studierende überlegt haben, wie könnte ein Kolumbarium aussehen. Für die Georgskirche, die einzige Kirche, die kein Denkmal ist, ist es so, dass wir Bewerbungen haben von 2 anderen christlichen Gemeinschaften gerade, 2 orthodoxe Kirchen, die dringend Kirchenraum suchen. Für die Schottenkirchen, in der wir gerade sitzen, gibt es die Idee eines Konsortiums für eine ökumenische Jugendkirche, die praktisch die Idee haben, dass wir im Stadtzentrum von Erfurt eine Jugendkirche einrichten, die ökumenisch getragen ist. Dafür gab es eben auch die Zusammenarbeit mit der Fachhochschule, die wunderbare Entwürfe erstellt haben. Wie könnte sowas aussehen? Gerade auch im Ensemble von Kaisersaal zur Volkshochschule nebenan. Wie kann man dieses Viertel hier auch nochmal auch qualifizieren, wenn man diese Jugendkirche umsetzt? Wir sind sehr froh über diese Initiative von katholischem Dekanat Erfurt und der evangelischen und dem evangelischen Kirchenkreis Erfurt. Aber auch hier muss man sagen, wir sind in der Konzeptphase. Also wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir machen das. Es gibt auch noch keinen Beschluss dazu, dass es so wird. Aber wir haben Hoffnung, dass es dort gut weitergeht. Ich kann aber auch sagen, es gibt einen Plan B. Zu dem kann ich noch nicht viel sagen. Aber zumindest haben wir weitere Anfragen für die Schottenkirche, wenn wir merken, da geht was doch nicht zusammen oder die Finanzierung klappt nicht, dass wir eben sagen können, wir haben eine Nachnutzung, wo man auch sagen könnte, es bleibt offen für die Erfurter, die hier immer noch mal rein wollen. Dann fehlt noch die Cruzeskirche. Die Cruzeskirche, da hatten wir ja gemerkt im Laufe der Zeit, dass wir nicht so richtig eine Idee haben oder auch vor allem, weil wir wenig Anfragen hatten. Woran liegt das? Liegt daran, dass in der Cruzeskirche ein immenser Investitionsstau entstanden ist, dass wir dort eine sehr große Summe einsetzen müssen, um die Kirche auf Stand zu bringen. Deswegen haben wir dann nach Karneval dieses Jahr die Kirche bei kleinanzeigen.de reingestellt. Nicht mit der Idee, sie direkt zu verkaufen, wie man das so macht. Wir haben, was ist der letzte Preis? 50.000 kriegst du? Nein, sondern wir haben das gemacht, weil wir sozusagen die Reichweite erhöhen wollten. Wir wollten auch sicherlich ein bisschen provozieren mit so einer Anzeige. Und ich kann sagen, es hat funktioniert. Zum einen aus Erfurt. Menschen, die zwei Straßen weiter wohnen, haben festgestellt, oh, da passiert was, ich melde mich mal. Bis eben aber auch Meldungen aus ganz Europa, die gesagt haben, Wahnsinn, ich habe Interesse, ich würde gerne mal auf der Orgel spielen, wie kann ich unterstützen, bis hin zu ganz, ganz vielen Kulturschaffenden aus Erfurt und Umgebung, die sagen, wenn ihr jemanden habt, der was drin macht, sagt Bescheid, ich würde mich gerne dranhängen, also die wissen, wir können sie selber machen, aber wir würden uns gerne dort engagieren, bis zu eben auch katholisch-christlichen Nachnutzungen. Und der Prozess war zum einen für eine positive Öffentlichkeitsarbeit für uns wichtig, auch als Pfarrei, auch zur Vergewisserung, wo sind wir dran, aber eben auch für den, ich sag mal, für den Bieterkreis, für die Interessenten, die ernsthaft interessiert sind, ein Kulturdenkmal zu erhalten unter gewissen Bedingungen, weil es ist ein Kirchbau, er ist barock, er hat eine Orgel, die ist unglaublich wertvoll, aber trotzdem, und da spreche ich jetzt eher für die kommerziellen Anbieter, die eben sagen, trotzdem da auch zu sagen, ich möchte was machen, aber am Ende auch damit natürlich auch Geld verdienen, um das Gebäude zu erhalten oder eben es christlich nachzunutzen, auch da zu überlegen, wie können wir uns das leisten, weil wir haben als Pfarrei festgestellt, wir brauchen die Kirche für die Gläubigen, für den Gottesdienst nicht. Für das Herz brauchen wir sie, aber faktisch brauchen wir sie nicht. So, und das ist quasi eine Diskussion, die wir jetzt gerade führen. Im Moment kann man sagen, es geht vielleicht doch eher in die christliche Nachnutzung. Aber ich will das nicht zu viel, weil vielleicht kommt auch jemand und sagt, Mensch, ich habe jetzt das richtige Konzept. Aber es ist sehr spannend, der Prozess. Aber wir merken auch da, es geht weiter.
Sebastian Ulbrich hatte ja in seiner Darstellung erwähnt, dass für die Nachnutzung der Schottenkirche als ökumenische Jugendkirche ein Projekt bei der Fachhochschule Erfurt durchgeführt worden ist. Und zwar haben in diesem Projekt zusammengewirkt die Fachbereiche Architektur und Bauingenieurwesen. Sie hatten die Aufgabe, eine solche ökumenische Kirche zu entwerfen und zu planen und vor allen Dingen die Entwicklung von der derzeitigen Situation der Kirche zu dem Ergebnis, zu dem Endzustand darzustellen. Und dieses Projekt ist realisiert worden von Studenten im Masterstudiengang Architektur. Herausgekommen sind dabei 9 Projektentwürfe, die ab heute in der Schottenkirche zu besichtigen sind und in die heute auch eingeführt wird. Eine der Beteiligten, Frau Julia Hohmann, hat dies in der folgenden Zusammenfassung dargestellt.
Genau, jetzt stellen wir am Dienstag hier 9 Projekte aus, die alle total individuell sind. Man sieht die Pläne, die über das ganze Semester erschaffen wurden, aber auch die Modelle, in die man schon ein bisschen ein Gefühl bekommt. Wir haben hier jetzt gerade im Hintergrund ein großes Schnittmodell stehen, wo man auch ein Gefühl bekommt, wie diese Bauteile, die man hier reinstellt, eben wirkt. In den Präsentationen haben wir auch gezeigt, wie kommen die Bauteile hier rein und wie kann man die dann eben auch wieder rausnehmen. Also welche Verbindungen in die Historie, in den Bestand gibt es und welche sind wirklich freistehend und haben gar nichts mit dem Bestand zu tun. Genau.
Reino war letzte Woche in der Schottenkirche zur Pressekonferenz zu den diesjährigen Denkmaltagen und der Besonderheit, wo es um die Umnutzung von Kirchen geht. Das war natürlich jetzt nur eine kurze Zusammenfassung des Programmes, unfassbar lang. Ich habe mal mir dieses Broschüre, kann man es eigentlich fast schon nennen, mal zur Hand genommen. Es gibt natürlich ganz viele Baudenkmale, die einfach offen sind, in die man jetzt in dieser Zeit vom heute bis zum 13. September einfach reingehen kann. Aber es sind auch ungewöhnliche Sachen dabei, wie zum Beispiel ein Altstadt-Yoga in der Peterskirche am Donnerstag 18.30 Uhr mit dem Hinweis Yogamatte nicht vergessen. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, das hier drin zu finden. Oder auch Denkmal nach Radtour auf den Spuren Hamburger Architekten und Bauherren der 1920er Jahre. Eine Fahrradtour durch die Oststadt mit Abschluss am Domplatz mit zwei Leuten vom Verein Baukunstbildung Hamburg am Freitag 18.30 Uhr. Das ist ja eigentlich die Critical Mass Zeit fast. Passt ja. Und ich habe mir doch noch ein drittes hier markiert. Ah ja, man kann zum Beispiel am Samstag im Rathaus Festsaal Filme sehen. Erfurt in den 1920er und 30er Jahren oder auch einen Film Schmidtstädter Knoten. Was genau da jetzt drin vorkommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall 18 und 19 Uhr am Samstag. Und das sind quasi nur jetzt drei von 150 Veranstaltungen gewesen. Schaut gerne selber nochmal in das Programm. Wenn ihr die Eröffnung miterleben wollt, die ist heute am Dienstag, am 8. September um 18.30 Uhr. Das heißt, wenn ihr die Wiederholung dieser Sendung hört, habt ihr noch 3 Minuten Zeit, euch dahin zu begeben. Ansonsten findet ihr, glaube ich, wenn ihr Denkmaltage Erfurt im Internet eingibt, auch die entsprechende Seite mit den Veranstaltungen, die dazugehören. Wir sind hier in der Sendung unterdessen auf Radio Frei und ich habe einen nächsten Song eingelegt, der kommt von Stimming und Lambert. Thank you. Dieses Lied heißt übrigens Morsches Holz. Als ich es jetzt nochmal so in Gänze hörte, dachte ich, passt schon. Morsches Holz findet sich wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle des Erfurter Kulturquartiers. Das ehemalige Schauspielhaus ist zum einen schon übelst alt, zum anderen stand es mal eine Zeit lang leer. Mittlerweile wird es schon seit einigen Jahren einer neuen Nutzung zugeführt und es ist Baustelle. Es soll das Kulturquartier entstehen, es ist eigentlich schon da, aber es wird gerade viel gebaut und während dieses Bauens werden Dinge gefunden. Und wir haben sie hier ins Radio geholt in der kleinen Rubrik der Kulturfragmente. Was Björn vom Kulturquartier diese Woche ausgegraben hat, das hören wir hier gleich nach dem nächsten Song.
Was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft.
Tickets. Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente. Über Reste und Relikte.
Björn vom Kulturquartier Schauspielhaus ist wieder hier mit einem Programmheft zu einem Stück, das Hühnerköppe heißt.
Ja, und das Stück wurde 1989 aufgeführt, also kurz sozusagen vor dem Mauerfall, vor der Wende, und wurde von Gyorgy Spiro aus Ungarn geschrieben. Er ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen ungarischen Dramatiker und schreibt nebenbei auch Prosa-Essays und ist als Übersetzer tätig. Und das Stück kannte ich überhaupt nicht und fängt aber an mit einem Ingeborg-Bachmann-Zitat im Programmheft.
Gleich in der ersten Innenseite.
Genau, ja. Aber das Format vom Buch ist wieder Klammerheftung A5, schwarz-weiß und da drauf sind aber dann, ihr werdet es dann wieder als Scan sehen, wie eine Collage, fragmentierte wahrscheinlich wichtige Bestandteile oder Parallelen zum Stück. Hühnerköpfe ist mit Kreide auf eine Tafel oder auf ein geschwärztes Stück Holz gemalt. Darüber ist eine fragmentierte Kinderpuppe, ein Galgen und Fischreste, die in einer Tageszeitung eingewickelt sind. Die aber, wo SZ Sport draufsteht, da müsste man nochmal gucken. Das ist sogar eine Westzeitung. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, das Ingeborg-Bachmann-Zitat, mit dem das Programmheft aufmacht, ist wie folgt. Auf diesen dunklen Stern, den wir bewohnen, am Verstummen, im Zurückweichen vor zunehmenden Wahnsinn, beim Räumen von Herzländern, vor dem Abgang aus Gedanken und bei der Verabschiedung so vieler Gefühle. Wem würde da, wenn sie für ihn erklingt, nicht plötzlich inne, was das ist, eine menschliche Stimme?
Schwer verständlich für mich, muss ich sagen. Es nimmt natürlich Bezug auf das Stück und das Stück ist jetzt keine Wohlfühlszenerie.
Nee. Also es wird auch ziemlich schnell klar, wenn man sich ein bisschen tiefer beschäftigt. Also es gibt erstmal einen Ausschnitt aus einer, wahrscheinlich aus einem Textbeispiel, wo Bengel, Kumpel, Bengel, Kumpel, Bengel, Kumpel, Bengel, Kumpel, Bengel, Kumpel, Bengel, Kumpel miteinander reden. Und wenn man weiterblättert, gibt es noch einen Alten, einen Lehrer, der zu Worte kommt und auch eine weitere Positionierung von Egon Friedel und Altho Fugard. Und dann blättert man eigentlich noch eine Seite weiter. Dort wird Wassili Schukschin zitiert oder eingebettet ins Programmheft und Friedrich Schiller. Und Friedrich Schiller würde ich der Form halber einfach vorlesen. Find ich den Menschen wieder, dem wir unser Bild geliehen, dessen schön gestaltete Glieder droben im Olympus blühen, gaben wir ihm zum Besitze nicht der Erde Götter Schoß und auf seinem Königssitze schweift der Elend heimatlos.
Das ist auch in die Richtung des Inhalts, wo praktisch ein Mensch mit seiner Vergangenheit vielleicht konfrontiert wird, dann Streit entsteht und so ein bisschen am Schluss dann noch ein Mord passiert. Mhm. Und der passiert, ja, sag ich mal, man kann da niemanden dafür natürlich in Schutz nehmen, aber das ist so eine Situation, vielleicht so ein bisschen wie bei Wozzeck, dass Gewalttaten geschehen, die falsch adressiert sind, aber dann halt trotzdem Gewalttaten sind. So. Also und es ist kein sehr angenehmes Stück sicherlich. Ja.
Und das Spannende oder der Link eigentlich zu Erfurt ist, dass hier in dem Stück mit Jugendlichen aus dem ehemaligen Jugendwerkhof Gebesee gearbeitet wurde, wo auch anzunehmen ist, dass es mindestens ein Kinderheim, wenn nicht sogar noch eine Kategorie schärfer war. Und das, also ich finde persönlich für mich als Kulturwissenschaftler da dann spannend, dass man hier halt eine Großzahl von Fotos hat, wo die Jugendlichen abgebildet sind in ihren in Alltagssituationen, die sind sicherlich jetzt nicht spontan entstanden, aber trotzdem gibt es so ein bisschen den Einblick und auch eine Sichtbarkeit und aus heutiger Sicht auch eine Relevanz und eine historische Bedeutung, wie es halt dort vielleicht auch aussah und der Alltag der Jugendlichen gegebenenfalls nachvollziehbar irgendwie sich aufmachte. Es wird sich nochmal am Ende vom Programmheft bei natürlich dem stellvertretenden Direktor bedankt, wahrscheinlich auch irgendwo im Fließtext bei den Jugendlichen oder auch nicht, welchen Einfluss sie jetzt auf das Stück hatten oder wie dort sozusagen der Übergang gelungen ist, ist halt vielleicht hier rauszulesen. Ich könnte mal, was ich noch ändern würde an der Theaterszene nun, ich denke, der Jugendliche müsste mit einer Reisetasche auf Urlaub fahren. Bei der Theaterleuten kommt er so ohne was. Also auch hier viele Fragezeichen, aber trotzdem spannend, dass hier der lokale Bezug gesucht wurde, um vielleicht auch auf die Situation, die dort und die Zustände, die dort herrschen, halt mehr aufmerksam zu machen.
Ja, das sind ja Laien, die dann da mitgespielt haben in dem Stück und da ist ja natürlich auch immer eine ganz andere Arbeitsweise von Theatermachenden erforderlich und vielleicht auch die Möglichkeit, dann eigene Erlebnisse da zu verarbeiten noch in dem Stück. Da gibt es ja gewisse Freiheiten, die man sich dann da auch raussuchen kann, sicherlich.
Soweit das Kulturfragment für heute. Woche für Woche blättern wir in der Geschichte des Kulturquartiers Erfurt. Nächste Woche, nächsten Dienstag, eine neue Folge.
Para cicatrizar las heridas de los corazones peruanos y del mundo entero, terrorizo mi dolor para entregar a los cuatro vientos y se los lleven lejos, muy lejos.
Ihr seid bei Radio Frei, hört die Sendung unterdessen und seit schon einigen Wochen begleitet uns hier eine kleine Sendereihe aus Weimar. Das Museum Zwangsarbeit hat Geschichten gesammelt, Geschichten von Menschen in Thüringen, die sich zwischen 1939 und 1945 dem Nationalsozialismus widersetzt haben. Trotz Überwachung, trotz Repression, trotz mitunter existenzieller Bedrohung. Wir hören heute hier die letzte Folge, die 13. Folge, die führt uns nach Mittelbau-Dora. Ich sende ein Dankeschön nach Weimar für diese Sendereihe. Und wann, wenn nicht in diesen Zeiten, ist ein solches Erinnern auf jeden Fall nicht schädlich.
Ich glaube, dass Freiheit wie Luft ist, die man atmet. Ich musste atmen.
Widerstand. Hörgeschichten aus Thüringen 1939 bis 1945.
Er war nicht nur tapfer, er war erfolgreich tapfer.
Ein Projekt der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.
Die Erfahrung des Faschismus hatte uns gelehrt, dass jede Diktatur, gleich welchen Vorzeichens, die Würde des Menschen zerstört.
Zu hören ab dem 8. Mai online unter widerstand.museum-zwangsarbeit.de oder noch bis zum 18. Oktober vor Ort im Museum Zwangsarbeit in Weimar. Mittelbau-Dora. Plötzlich Feind.
Juli 1943. Der italienische Diktator Benito Mussolini wird gestürzt. Bis zu diesem Zeitpunkt war Italien Verbündeter des Deutschen Reiches. Italienische und deutsche Soldaten kämpften Seite an Seite gegen die Alliierten. Im September 1943 schließt die neue italienische Regierung unter Marschall Badoglio Waffenstillstand mit den Alliierten. Deutsche Truppen entwaffnen daraufhin rund 1 Million italienische Soldaten. Wer nicht weiter an deutscher Seite kämpfen will, wird festgenommen. Die ehemaligen Verbündeten erhalten den Status italienische Militärinternierte. Ein Status, der geschaffen wird, um die Genfer Konventionen zu umgehen. Denn Kriegsgefangene dürfen nicht zur Arbeit in der Rüstungsindustrie gezwungen werden. Als Militärinternierte verlieren die italienischen Soldaten diesen Schutz. Mehr als 600.000 italienische Soldaten werden als Militärinternierte zur Arbeit gezwungen. Ein Teil von ihnen wird ab Oktober 1943 in das KZ Mittelbau-Dora überstellt. Dort müssen sie gemeinsam mit anderen KZ-Häftlingen eine Stollenanlage zu einer unterirdischen Waffenproduktionsstätte ausbauen. Die italienischen Militärinternierten tragen zunächst noch ihre Militäruniformen. Sie fallen sofort auf. Für Angehörige von SS und Wehrmacht gelten sie als Verräter. Gleichzeitig werden sie von vielen anderen Häftlingen als ehemalige Verbündete des NS-Regimes wahrgenommen. Mitte Dezember 1943 kommt es im Lager zu einem Vorfall. Ein Arbeitskommando äußert Kritik an den Bedingungen der Haft. Nach Zeugenaussagen steht dem Kommando eine zusätzliche Nahrungsration zu, die einzelnen Häftlingen verweigert wird. Sowohl italienische als auch sowjetische Häftlinge beschweren sich über die fehlende Versorgung. An die SS-Lagerführung wird nur die Beschwerde der Italiener weitergegeben, vermutlich, weil sie zusätzlich damit drohen, die Arbeit niederzulegen. Der damalige Häftling Gerardo del Nista erinnert sich später.
Am nächsten Tag ließ ein SS-Offizier sich alle italienischen Häftlinge auf dem Appellplatz versammeln. Das Arbeitskommando, was in den Vorfall involviert war, und sein Anführer wurden aufgerufen. Währenddessen schaute der Rest von uns zu und wusste nicht, was geschah. Die 20 Mann des Arbeitskommandos wurden in einer Reihe aufgestellt. 7 davon wählte er zur Erschießung aus. Dem Rest von uns erklärte er, dass diese Häftlinge sich über ihre zu kleinen Essensrationen beschwert hatten. In der perversen Vorstellung der SS und des Lagerkommandanten wurde die Beschwerde als ein Akt der Meuterei und der Sabotage angesehen, welcher die Todesstrafe verdiente.
Die Namen der 7 beschuldigten Italiener sind Giuseppe Baccanelli, Erminio Bianchè, Giacomo De Noni, Elisio Flemmatti, Carlo Mossoni, Ernesto Motz und Giovanni Scola. Die SS stellt ein Erschießungskommando zusammen. Auch der Unterscharführer Wilhelm Rabeneck wird gefragt.
Der Lagerführer Förster fragte mich, ob ich schon einmal eine Exekution mitgemacht habe. Ich verneinte das, worauf Förster sagte, dass ich dann eine mitmachen könne. Hierauf entgegnete ich, dass ich herzkrank sei und allein deshalb schon keine Exekution mitmachen könne. Förster gab sich damit zufrieden.
Wilhelm Rabeneck weigert sich. Andere allerdings nicht. Am 15. Dezember 1943 werden die 7 beschuldigten Italiener in den Steinbruch des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora geführt. 50 weitere italienische Häftlinge werden gezwungen, ihnen zu folgen.
Wir wurden alle in 5er-Gruppen aufgereiht und gezwungen, zur Hinrichtungsstätte zu laufen, um der Erschießung dieser armen Unschuldigen zuzusehen, deren einzige Schuld darin lag, um etwas zusätzliches Brot gebeten zu haben.
Der SS-Oberscharführer Max Preußer schildert den Ablauf der Erschießung.
Ich persönlich bekam den Befehl, bei der Exekution als Schütze mitzuwirken. Wir waren etwa 16 Schützen, die in 2 Reihen, die erste kniend, die zweite stehend, die Exekution durchführten.
Auch Gerardo del Nista erinnert sich an den Moment.
Die armen Kerle wurden nicht auf einmal erschossen, sondern in 3er Gruppen. Der ersten Gruppe wurden vor der Erschießung die Augen verbunden. In der Mitte der zweiten Gruppe, daran kann ich mich genau erinnern, war ein junger Soldat, der das Verbinden der Augen verweigert hatte. In dem Moment, als die SS-Einheit das Feuer zum zweiten Mal eröffnete, öffnete er seine Jacke, um seine Brust zu entblößen und rief laut: »Mama, ich werde dich nie wiedersehen.« Wir hörten alle klar, was er sagte. Kurz danach trafen ihn die deutschen Kugeln und er fiel auf den Boden neben die anderen beiden Mitglieder der Gruppe. Der letzte wurde auf einer Krankentrage getötet, da er an Typhus litt und hohes Fieber hatte. Der für die SS-Einheit verantwortliche Offizier erschoss ihn kaltblütig frontal mit 2 Schüssen. Nachdem der deutsche Offizier seine Tat abgeschlossen hatte, drehte er sich zum Rest von uns um, die wir machtlos, entsetzt und fassungslos waren, und sagte: »Lasst euch Italiener das eine Lehre sein.«
Puh, soweit die 13. Folge in der Sendereihe Widerstand, Hörgeschichten aus Thüringen 1939 bis 1945. Harter Tobak. Aber wahrscheinlich manchmal ganz gut, sich Dinge nochmal in die Erinnerung zu rufen, auch mit Blick für die Zukunft. Vielen Dank nach Weimar, vielen Dank für das Museum Zwangsarbeit, für die Erstellung und Bereitstellung dieser kleinen Podcast-Reihe.
Two, three, four.
Ihr hört Radio Frei und die Sendung Osmose. Das stimmt überhaupt gar nicht, sondern sie heißt Unterdessen. Wieso komme ich jetzt auf Osmose? Habe ich letzte Woche gerade erst reingeredet. Auch eine gute Sendung. Immer Freitag 17 Uhr mit Beiträgen anderer freier Radios. Zurück zum Programm. Es ist nämlich 9.58 Uhr oder, wenn ihr die Wiederholung hört, 18.58 Uhr. Also Halbzeit hier in dieser Sendung. Und wir biegen auch direkt ein in die zweite Stunde. In der werden wir von Daniela vom Kulturquartier mehr erfahren über das diesjährige Festival, was nämlich in wenigen Tagen startet. Das machen wir hier gleich nach einer weiteren Musik. Thank you.